Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einer weiteren Folge von Plan B, dem Podcast mit den Ideen für die moderne Landwirtschaft, präsentiert von New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik. Und wir sind immer noch auf der Börla in Böhm, der Hausmesse unseres Sponsors der Firma Wüstenberg. Neben mir steht Thilo. Thilo, wen haben wir jetzt als Gast?
Ja, hallo Thomas. Wir stehen ja hier an so einer alten Kabeltrommel, die einen richtig klein macht, wenn man die so als Stehtisch nutzt. Und mit uns an dieser wunderbaren Kabeltrommel stehen Ralf und Lewe, die beide hier bei der Firma Wüstenberg arbeiten. Und zwar als, das könnt ihr glaube ich selber erzählen, also die obligatorische Frage, wer seid ihr, was könnt ihr?
Ja, die obligatorische Frage will ich gerne beantworten. Mein Name ist Ralf Mohr. Ich bin jetzt seit 30 Jahren bei der Firma Wüstenberg. Was ich kann, drumherum sabbeln und Maschinen verkaufen.
Ja, um die Frage auch einmal zu beantworten. Mein Name ist Lewe Carstens. Ich bin seit 8 Jahren bei der Firma Wüstenberg und im Außendienst bzw. im Maschinenvertrieb tätig. Ja, was ich kann, ich versuche das zu leisten, wofür ich angestellt bin und versucht, dass ich immer ein Stück weiterkomme jeden Tag. Genau.
Ralf, du sagst, du bist seit 30 Jahren jetzt bei der Firma Wüstenberg. Das ist ja schon eine ganz schöne Zeit. Wie hat sich denn euer Arbeitsfeld jetzt über diesen langen Zeitraum, Lewe ist ja noch nicht ganz so lange dabei, aber ja auch schon doch ein paar Jahre, verändert?
Also die größte Veränderung, würde ich sagen, die Landwirtschaft an sich hat sich ja viel geändert. Und vom Verkauf her hat sich geändert, dass zur Anfangszeit, wie ich angefangen bin, wir wirklich die Kunden in regelmäßigen Abständen besucht haben. Und es heute so ist, dass wir grundsätzlich eigentlich nur auf Termin fahren.
Ja, genau. Das würde ich grundsätzlich erstmal genau so erwidern. Ich bin dann, denke ich, auch mal gerade in der Zeit angefangen, wo das noch halb üblich war oder wo die Kunden das noch gewohnt waren, besucht zu werden, und man dann schon auch mal irgendwie gehört hat, dass Mensch, nun ist hier 2-3 Jahre keiner gewesen, bin ich dann so ein kleiner Kunde oder wie auch immer was, und ja, und das ist einfach dem Strukturwandel geschuldet, und viele sagen dann letztendlich auch, wenn ich denn mal was hab, dann rufe ich auch schon an, meine Zeit ist knapp, eure Zeit ist knapp. Du brauchst ja auch nicht alle 3 Monate auf der Matte stehen. Und für den nächsten ist es halt so, dass er den Besuch gerne hätte. So, das ist dann immer so eine Gratwanderung, dem gerecht zu werden.
Nun seid ihr ja Außendienstmitarbeiter hier bei Firma Wüstenberg. War das euer, ich sag mal, Wunsch im Kindergarten, so wie Lokomotivführer oder Polizist? Oder seid ihr da so ein bisschen reingerutscht? Was habt ihr vorher gemacht? Seid ihr direkt als Außendienstler hier bei Wüstenberg angefangen? Wie kommt man in so eine, ja, in so einen Beruf oder in so eine Position?
Ja, also bei mir ist es so, ich bin gelernter Landwirt. Wir haben auch Landwirtschaft zu Hause gehabt, haben aber 91 den Betrieb aufgegeben, habe dann im Lohnbetrieb gearbeitet und habe dann eine Umschulung gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann. Habe mich da bei der Firma Wüstenberg beworben. Holger, ich war drin über Holger. Holger hat dann auch gleich, wie man ihn so kennt, auch gesagt, jo, kannst du Ausbildung bei mir machen oder die Umschulung? Und hat mich dann gleich gefragt, was willst du morgen, wenn du fertig bist? Also was willst du machen, wenn du fertig bist? Ich sag, weiß nicht, ja, könntest du dir vorstellen, als Außendienste ein Gebiet zu übernehmen? Ja, soll ich grundsätzlich vorstellen, kann ich mir alles. Und ja, dann bin ich da so reingerutscht, habe dann ein Gebiet übernommen und bin seitdem bei Firma Wüstenberg.
Ja, also ich müsste die Frage auch erstmal mit Nein beantworten. Das war nicht mein Kindheitstraum. Wie bin ich da reingekommen, beziehungsweise was war mein voriger Werdegang? Habe mehrere Auslandsaufenthalte hinter mir in Polen, Australien, habe da viel Erntehelfer gemacht, habe im Prinzip Wurzeln in der Landwirtschaft, der klassische Nachbarsjunge, sag ich mal. Und habe dann in Dänemark Mechatronik studiert und festgestellt, dass mir das trockene Computerleben keinen Spaß macht. sondern dass ich gerne auch mal dreckige Finger und einen etwas lebendigeren Job haben möchte. Dann habe ich das Studium beendet und bin dann eigentlich durch einen Zufall mit einem Kollegen, der gerade einen Lohnbetrieb errichtet hat, zur Firma Wüstenberg gekommen, der dann seine erste große Investition selber tätigen sollte und mich als Ratgeber oder als drittes und viertes Ohr mithaben wollte. Und da im Gespräch kam das dann so ein bisschen, kamen wir irgendwann auf mich zu schnacken und die sagten, oder er sagte, Mensch, wenn ihr nochmal einen braucht, vielleicht wäre der Lewe was für euch, das und das könnte er unter Umständen bieten und genau. Und tatsächlich ist daraus dann initiativ ohne großes Tobabo ein paar Monate später was draus geworden. Ich konnte mir das vorstellen, in der Landtechnik zu sein, zu arbeiten mit Menschen, mit Maschinen. Und dachte, was haben wir zu verlieren? Wir wollen das gerne probieren. Und das ist jetzt 8 Jahre her und man hat sich eigentlich ganz gut eingelebt und ich denke mal, oder es macht nach wie vor Spaß. Die Abwechslung ist auf jeden Fall im täglichen vorhanden. Genau.
Ihr seid gerade eben schon mal kurz darauf eingegangen, wie sich die Kunden so verändert haben, beziehungsweise die Ansprüche an euch, sag ich mal, was das regelmäßige Besuchen angeht. Ich habe dich auch immer gerne da, Ralf, aber ich bin auch...
Danke, bin auch gerne bei dir.
Bin auch froh, wenn ich dich nicht brauche, also weil meistens kostet es dann Geld.
Für mich jetzt eher schade.
Aber, es sind ja nicht nur die Kunden, es ist ja auch die Technik, die sich ja, also ich sag mal, bei deinem Werdegang jetzt über die letzten 30 Jahre doch massiv verändert hat. Wie kommt man da als Außendienstler immer noch mit, dass man den Ansprüchen, die die Kunden stellen, also es wird ja auch dann nachgefragt vermutlich, der Stand der Technik und das, was die Technik bietet, dass man das dann auch entsprechend noch rüberbringen kann?
Also eigentlich ist es eine gemeine Frage, aber es ist so, dass sich ja die Technik sicherlich doll verändert hat Richtung Elektronik und GPS-Systeme und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es so, dass ich da schon froh bin, dass wir da Produktspezialisten haben, die dann, wenn es ins Eingemachte geht, also das Grundsätzliche, glaube ich, kann ich noch erzählen, aber wenn es ins Eingemachte geht, bin ich schon froh, dass ich da Kollegen bei der Hand habe, junge Kollegen, die sich denn damit, muss ich ganz ehrlich zugestehen, besser auskennen und das dann auch rüberbringen können.
Ja, um das nochmal vielleicht zu konkretisieren, vielleicht auch direkt an dich, Lewe, Ralf hatte ich ja gerade auch angesprochen, eher als Produktspezialist, ihr habt ja auch ein sehr breites Portfolio. Also es ist jetzt ja nicht nur der Schlepper, den ihr verkauft oder der Mähdrescher, sondern ihr habt ja die gesamte Technik, die drumherum ist, um Erntemaschinen, um Ackermaschinen, um Grünlandtechnik, Ladertechnik und so weiter. Müsst ihr da eigentlich auch euch viel weiterbilden? Müsst ihr oft zu Lehrgängen? Weil das ist ja doch eine riesen Palette, die ihr da bearbeiten müsst.
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, da unser Produktportfolio reichlich groß ist. Der eine sagt, das ist zu groß. Der nächste sagt, die Größe bietet halt viele Chancen und schließt viele Nischen, die vielleicht Marktbegleiter nicht für sich quasi nutzen. Ich habe irgendwann mal gelernt oder mal gehört, dass man sich eigentlich doppelt so lange auf einen Termin vorbereiten soll, wie man davon ausgeht, dass der Termin dauert. Irgendwie sowas. Und nach oder in den 8 Jahren hat man natürlich viele Maschinen auch schon mal angeboten und hat auch, ich sag mal, Parallelen oder kann auf einen gewissen Wissensstamm zurückgreifen. Trotzdem ist es so, dass einem oftmals die Vorbereitungszeit ganz einfach fehlt. Je länger man dabei ist, desto sicherer wird man natürlich auch, dass man erstmal mit dem Wissen, was man hat, zurechtkommt. Und für mich ist es heute auch immer noch legitim zu sagen, ich weiß es nicht, ich kann deine Frage nicht beantworten. Das ist meine Hausaufgabe, das reiche ich nach oder ich nehme Telefonjoker. Das steht tatsächlich auch noch an der Tagesordnung aufgrund des breiten Produktportfolios. Und Wir können natürlich permanent auf irgendwelche Schulungen gehen und Videochats mitmachen und wie auch immer was. Vor Corona war das häufig so, dass man auf Schulung war. Das war auch zu viel. Dann während der Corona-Zeit war man eigentlich nur noch in irgendwelchen Video- und Online-Schulungen. Und irgendwann stellt man sich die Frage, wir können das alles machen, wir können auch noch 3 Schulungen mehr machen, aber wann sollen wir überhaupt noch verkaufen und rausfahren, ne? Und deswegen ist das irgendwo ein bisschen ein schmaler Grat, dass man mit dem Wissen, den man hat, das muss man natürlich permanent aufbauen und ein Stück weit muss man auch einfach erstmal losfahren und gucken, was passiert.
Wenn ich da kurz was zu sagen darf, du hast vorhin gefragt, wie die Veränderungen sind. Auch da hat sich natürlich die Firma Wüstenberg, also der Verkauf, geändert. Wie ich anfing, waren wir tatsächlich nur die Außendienstler, die dann auch das alles erklärt haben. Das ist heute nicht mehr möglich und man sieht ja bei uns eben im Hause auch, dass wir gerade da ordentlich aufgerüstet haben. Also wenn ich sehe, wir haben heute die Produktspezialisten, wir haben die IT-Spezialisten, das hat sich schon ganz, ganz gewaltig geändert.
Hat man denn trotz des großen Produktportfolios, das er ja anbietet, denn trotzdem nochmal so Momente oder Nachfragen von Kunden, wo man denkt so, kann ich nicht, habe ich nicht, weiß ich nicht? Also weiß ich nicht, sagtest du ja schon, Lewe, dann reicht man das unter Umständen nach, aber dieses, dass man tatsächlich sagen muss, tut mir leid, haben wir nicht?
Also es gibt ja klar unterschiedliche Kunden. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da habe ich früher selber noch den Häcksler vorgeführt, den Feldhäcksler. Und ich bin bei einem Kunden gewesen, der mit mir dann auch durch diesen ganzen Häcksler gekrabbelt ist und das war auch alles in Ordnung. Aber wie er mich dann nachher fragte, welche Schrauben verwendet wurden, da war ich raus. Da glaube ich, hat er in 2 ungläubige Augen geguckt und da habe ich gesagt, tut mir leid, das kann ich euch nicht beantworten.
Also ich würde das jetzt mehr auf, ich sag mal, Produkte beziehen. Und natürlich ist es für einen Außendienstler, der mit Leidenschaft dabei ist, der möchte immer ja sagen, ja, das können wir ja, das können wir verkaufen, das kann ich anbieten, wie auch immer, das ist kein Problem. Ich sag mal, das ist für uns auch sehr wichtig, eng mit der Werkstatt und mit dem Ersatzteillager zusammenzuarbeiten. Und die schimpfen dann auch schon mal zurecht über uns. Wenn wir jetzt das Gerät, was noch keiner laufen hat oder verkauft hat oder wie auch immer was, da sind keine Werkstattschulungen drauf. Das gibt sicherlich auch mal die Momente, wo man auch mal Nein sagen müsste. Aber der Vertriebler in einem sagt Ja. Und man fängt dann erstmal an und kriegt das Problem unterwegs gelöst. Natürlich aber auch zum Leidwesen der anderen teilweise. Das muss man ganz ehrlich sagen, ne?
Kannst du da ein Beispiel bringen, wo man vielleicht lieber hätte Nein sagen können, wo so diese Kette der Reaktion dann ausgelöst wurde, die du gerade beschrieben hast?
Ja, natürlich ist es so, dass wir, oder dass ich, und das wirst du sicherlich auch machen, Lewe, wie du schon sagtest, die Werkstatt mit ins Boot nehmen und auch tatsächlich vorfragen, seid ihr, ich sag mal, bereit, den Weg da mit uns zu gehen, weil, wie gesagt, die stehen nachher mit dem Problem da, der Kunde ruft an, hat die Maschine bei uns gekauft, hat ja auch das Anrecht, dementsprechend auch betreut zu werden und für meine Person kann ich schon sagen, dass ich da die Werkstatt mit ins Boot nehme und schon den einen oder anderen Fall gehabt habe, wo dann, wenn ich nicht vorher gefragt habe, die Werkstatt schon mal knieselig geguckt hat, ein Stück weit auch mit Recht. Aber wie Lewe schon sagt, der Vertriebler in einem sagt, ach, das machen wir jetzt.
Naja, und letztendlich ist es ja auch häufig so, dass es dann um vielleicht nicht ganz tägliche Maschinen geht, die man dann auch nicht beim Marktbegleiter oder Mitbewerber dann so frei wegbekommen kann. Und dann kann man auch ein Stück weit sagen, irgendjemand muss es ja tun, wenn der Kunde es haben will. Und dann sollten wir erstmal Ja sagen, denkt man dann so. Ne? Aber sicher, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber sicherlich hat man das schon mal bereut oder wurde das von anderen bereut oder wie auch immer, dass man das gemacht hat. Aber letztendlich muss man dann da auch ein bisschen unterstützen und es gibt auch wirklich viele gute Hersteller, die einem da dann auch, ich sag mal, helfen und dann muss man eben im Nachgang noch eine Schulung machen. Und das ist ja immer so ein bisschen die Frage, schult man erst die Leute und es ist, ich sag mal, Zeit und kostenaufwendig, die Leute zu schulen und am Ende des Tages hat man gar keine Maschinen oder gar keinen Markt für diese Maschinen. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Huhn- und Ei-Frage, ne? Was war erst? Oder schickt man erst die Maschinen ins Rennen, dann kommt erstmal das Wissen und dann wird geschult. So, das ist immer so ein bisschen ein schmaler Grat, aber genau, beides ist möglich, ja.
Trotzdem halte ich es für ganz wichtig und das machen wir ja auch, also die Werkstatt da absolut mit ins Boot zu nehmen, auch die Lagerjungs, das ist du musst ja auch ein gewisses Portfolio an Ersatzteilen vorbehalten, auch wenn wir da schnell heute auf die Hersteller zurückgreifen können. Nichtsdestotrotz müssen wir auch eben was an Lager haben und da ist es schon wichtig, diese Sparten, also Werkstatt und auch Lager, damit ins Boot zu nehmen.
Was war denn jetzt mal so die außergewöhnlichste Maschine, die bei euch mal angefragt oder verkauft worden ist? Oder das, wo ihr am ehesten gedacht habt, boah, am längsten nachsuchen musstet oder irgendwie, gibt's da sowas? Habt ihr da irgendwas, was ihr so vielleicht vorher und nachher noch nicht gehabt habt?
Nee, da fällt mir tatsächlich jetzt so auf Schlag nichts ein, dass wir lange suchen mussten. Nee, kann ich dir, also im Moment habe ich da wirklich keinen. Ich weiß nicht, hast du da irgendwas, was du, also mir fällt da nichts ein. Also wir haben immer aus dem Vollen geschöpft. Machen wir, können wir.
Nee, jetzt so ad hoc wird mir da auch nichts einfallen. Man könnte jetzt nochmal wieder einmal zu dem Thema zurückkommen. Man fängt irgendwann an mit der ersten Maschine und teilweise, das sind ja dann oftmals, ich sag mal, Vorreiter, die dann irgendwie sich was überlegen und vielleicht auch 2-3 Jahre vor dem Trend sind oder vor dem allgemeinen Bedarf oder vor dem großen Bedarf sind. Und das ist natürlich so, ja, ein Beispiel könnte man jetzt nennen. Ich habe ja längere Zeit in Australien verbracht und da waren Agrifac, selbstfahrende Spritzen, ein relativ großes Thema. Und dann kamen die irgendwann auf uns zu, zufälligerweise, und ich war auch schon noch relativ angefixt von denen. Und dann haben wir eine Zusammenarbeit angestrebt und man muss dann schon aber auch einfach mitunter feststellen, dass man vielleicht für einen gewissen Maschinenpool gar nicht so das Hauptverkaufsgebiet hat. Also dass einfach die Stückzahlen aufgrund der eigenen oder aufgrund der Flächenstruktur gar nicht möglich sind. Ne?
Aber ich weiß es ja jetzt von mir selber, ich habe ja manchmal so irgendeine tolle Idee und dann rufe ich Ralf an und sage, Mensch Ralf, ich habe mir das und das überlegt. Wie sieht's aus? Und dann sagt Ralf, ich überlege mal und dann rufe ich dich nochmal an. Das war jetzt so, dass, also ich sag mal, da werde ich ja nicht der Einzige sein, dem das so geht oder der so arbeitet.
Nein, natürlich gibt es Fälle, wo man erstmal hinterher telefonieren muss, wo man sich selber schlau machen muss. Aber man findet dann ja was. Also man muss dann eben suchen und wenn es dann bei unseren Lieferanten eben dieses nicht gibt, dann muss man klar da auch über den Tellerrand gucken. Aber man findet ja solche Maschinen. Also ich weiß zum Beispiel, wenn du nach einem Beispiel fragtest, ganz zu Anfang meiner Zeit kamen die Striegel gerade raus. Das war, normal waren die normalen Mullewappenschleppen, sag ich mal. Und dann fragten mich Landwirte nach einem Striegel mit einem Nachsehgerät obendrauf. Kam damals relativ neu raus. Und da kann ich dran denken, da habe ich dann schon eine Zeit lang telefoniert, bis ich die hatten.
Also ich kann das tatsächlich von meiner Seite aus sogar fast ergänzen. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Stück weit Markteinführung immer. Als wir unseren ersten Hakenwagen gekauft haben, der kam damals von Kröger Agroliner, da war das auch was völlig Schönes Fremdes. Ding. Also das, ja, ich will jetzt keine Werbung machen, aber nur, und der wurde aber gar nicht von denen selber gebaut. Und das war, glaube ich, das Entscheidende, sondern der wurde, glaube ich, bei Ruanga in Italien gebaut. So, und dann stehst du natürlich, glaube ich, echt als Werkstatt auf einmal vor ein Problem, wenn da irgendwie Teile gebraucht werden, weil die kriegst du nämlich nicht eben mal bei Kröger, sondern die musst du dann irgendwie in Italien ranschaffen. Also ich glaube, das sind solche Fälle, aber das sind natürlich, wie du ganz richtig sagst, Lebe, das sind natürlich so Markteinführungseffekte auch. Inzwischen fahren, ich weiß nicht, wie viele Hakenwagen in der Gegend rum, und dann ist es nachher auch irgendwann einfach und normal, solche Teile zu kriegen. Ne? Aber wie ist das denn so mit den Kunden? Ich meine, ihr habt ja den direkten Kundenkontakt und am Ende ist das ja das Entscheidende, dass die Maschine irgendwann hier aus der Firma auf den Hof kommt und da seid ihr ja quasi das Bindeglied. Wie ist so diese Arbeit mit den Kunden für euch?
Die Arbeit mit den Kunden ist angenehm. Das muss ich so sagen. Also in all den Jahren bin ich an keinen Kunden rangedasselt, dass man sich in die Haare gekriegt hat. Es ist sicherlich manchmal schwieriger, auch mit der, wie gesagt, mit der Lieferzeit, dann kommt man ab und zu mal in Konflikt. Aber wenn man die Maschine weiß, wo man sie kriegen kann, und dann ist es schon, also ich habe da bis jetzt noch keine Probleme gehabt, dass ich mich da mit irgendwelchen Kunden uneinig wurde, sag ich mal. Und wichtig ist natürlich, klar, wie du schon sagst, das hinterher muss aufpassen. Und ich bin immer so, habe immer so die Einstellung, der Kunde hat es bei mir gekauft und ich bin dann auch sein Ansprechpartner, beziehungsweise die Firma Wüstenberg ist sein Ansprechpartner dafür.
Ja, also wie ist die Arbeit mit den Kunden? Ich denke mal, wenn man die Frage einem Außendienstler stellt, dann sollte oder würde der wahrscheinlich immer irgendwie mit die Kundenarbeit oder die Arbeit, die Zusammenarbeit mit den Kunden gefällt mir gut. Wenn man die Frage nicht mit Ja beantworten würde, in Anführungsstrichen, dann wäre man ja irgendwie auch ein bisschen falsch aufgehoben. Also es macht jeden Tag Spaß und natürlich hat man auch fast jeden Tag irgendwo Herausforderungen, die mal größer und mal kleiner sind. Wie Ralf schon sagte, man ist natürlich oft das Bindeglied zwischen irgendwelchen Zusagen und irgendwelchen Nachfragen, sag ich mal. Also sprich, ich habe irgendwo etwas bestellt genau, oftmals ist die dauert der Weg zur Entscheidung, ja, wir reden häufig über sehr viel Geld, also ist die Entscheidung oftmals nicht ganz schnell getroffen. Manchmal dauert sie Wochen und Monate, vielleicht sogar auch Jahre, ist auch möglich, Ralf.
Ja.
Und dann, wenn dann erstmal die Zusage getätigt ist, dann ist es so wie mit dem Fernseher, den man heute gekauft hat, dann möchte man ihn natürlich auch morgen haben. Und wenn man vielleicht auch, ich sag mal, saisonal etwas spät zugesagt hat und der dann auch droht, etwas später zu kommen, dann hat man oftmals auch schon so ein kleines Bauchgefühl, denkt, pff, das wird ein heißes Eisen, dass das alles so gut geht. Dann ist man wiederum auf die Herstellerzusagen quasi angewiesen, die man ja dann in Anführungsstrichen auch nur weitergibt. Und die sind natürlich nicht immer gleich, ja, zuverlässig oder wie soll man sagen. Und ja, man wird natürlich häufig gemessen an dem, was man gesagt hat und da entsteht dann natürlich schon auch mal Unmut, wenn dann die Maschinen wirklich erst zu spät kommen. Aber auch das gehört mit dazu, unangenehme Gespräche zu führen und im Endeffekt aber auch für die potenziellen Probleme dann irgendwie Lösungen zu finden.
Grundsätzlich oder nicht grundsätzlich, der Kunde Landwirt, wenn er weiß, dass du dich für ihn einsetzt, und das muss man der Kundschaft wirklich sagen, dann honorieren sie es auch. Das habe ich zumindest bis jetzt die Erfahrung gemacht. Also sie sind dann schon, auch wenn sie merken, dass du dich für die einsetzt, wirklich auch treue Kunden.
Kurze Zwischenfrage dazu, was du gerade sagtest, Lewe, wie sind denn aktuell so die Lieferzeiten? Wenn man sich hier jetzt umguckt bei euch auf dem Gelände, dann habt ihr hier allerhand an Technik aufgefahren. Ich glaube, in der Corona-Zeit hatten wir ja teilweise Lieferzeiten, die jenseits von Gut und Böse waren. Das war ja wirklich echt krass. Wie ist da aktuell so die Situation?
Ich würde jetzt pauschal sagen, Ralf, von 4 Wochen bis zum Dreivierteljahr.
Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was man haben will.
Genau.
Aber grundsätzlich hat sich die Liefersituation deutlich entspannt. Es gibt natürlich noch spezielle Fälle, wo es auch länger dauert. Aber grundsätzlich hat sich die Liefersituation deutlich entspannt gegenüber der Corona-Zeit. Du schnacktest das ja an, während der Corona-Zeit haben wir ja gar nicht, hat ja auch keiner eine Aussage getätigt, wann eine Maschine kam.
Ihr seid ja dann so im Kundengespräch natürlich auch immer so direkt, glaube ich, mit der Situation mit der Landwirtschaft quasi befasst. Also wie sehr merkt man das so, wie die Situation oder wie die Stimmung in der Landwirtschaft ist, wie vielleicht auch so gerade die politische Lage drumherum ist? Ist das was man extrem spürt oder da redet man ja wahrscheinlich auch ziemlich viel mit den Kunden drüber, oder?
Also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die Stimmung der Landwirte und ich sag mal die Reaktion auf gewisse Antworten, die man sich vielleicht auch anders hätte erhofft, wie zum Beispiel Lieferzeitpunkte, Pünktlichkeit, wie auch immer was, die hängt schon auch mit dem ganzen Apparat zusammen. Also genau, wie ist die allgemeine Lage, wie ist das Wetter, welche Situation finden wir gerade vor? Also das würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Ja, die ganzen äußeren Einflüsse spielen da eine große Rolle auf die Reaktion. Und da muss ich Ralf aber auch tatsächlich recht geben, dass es schon so ist, dass viele erstmal verärgert sind und auch vielleicht auch mit einem selber verärgert sind, weil man ja nun mal die Botschaft überbringt, was auch völlig in Ordnung ist. Und dann aber am Ende des Tages schon auch einen gewissen Einsatz zu schätzen wissen, weil sie letztendlich ja auch wissen, dass man sicherlich alles dafür tut, um das irgendwie zu beschleunigen. Und dass man natürlich am Ende des Tages den letzten Einfluss nicht darauf hat, wann der Güllewagen, wann der Schlepper, wann die Wiesenecke zusammengebaut, geliefert oder montiert wird. Da sind die schon auch am Ende des Tages mit dabei. Und da hat uns die Corona-Zeit, die wir jetzt glücklicherweise ziemlich hinter uns gebracht haben, auch sehr bei geholfen. Das hat da in Anführungsstrichen dann auch jeder irgendwie mal erfahren, wie blöd es sein kann, auch ein halbes Jahr länger zu warten, nicht nur 4 Wochen. Und seitdem ist schon auch ein höheres Grundverständnis da.
Ja, da bin ich bei dir. Also das hat uns schon geholfen. Klar sind die außenpolitischen Umstände oder überhaupt die Umstände von außen machen sich immer bemerkbar, und du merkst natürlich, wenn du etwas länger dabei bist, auch und deine Kunden kennst, ist er angespannt, ist er nicht angespannt, und da muss man dann eben versuchen, im Gespräch auch wieder ein bisschen Ruhe reinzukriegen und, na, ich sag mal, so ein bisschen versuchen, da wieder eine Einigung zu finden. Und wie gesagt, bis jetzt ist uns das immer geglückt, sag ich mal.
Das wollte ich gerade fragen. Kriegt man sich da immer drauf eingestellt? Also, weil mitunter, du kannst ja gar nicht so blöd denken, wie das denn manchmal kommt. Dann kommst du auf den Hof und keine Ahnung, der Hund ist gerade gestorben oder was weiß ich was. Und dann muss man sich da ja auch ein Stück weit reinfühlen oder sieht man zu, dass man die Autotür zukriegt und fährt wieder vom Hof?
Nein, auf gar keinen Fall. Also solange man den Hund nicht selber überfahren hat, geht es alles noch. Nein, es ist tatsächlich so, dass man das merkt und eine gewisse Anspannung. Manchmal weiß man ja von sich selber, wenn man richtig angespannt ist, und manchmal, weißt du was, machst einen Pugel krumm, lässt die Tracht Prügel über dich ergehen und dann ist es auch wieder gut. Und ganz oft ist es denn, dass du hörst, kannst du nicht gegen die persönlich gekämpft hat, nicht so mähen. Und dann ist doch die Welt wieder in Ordnung. Also wenn wir jetzt anfangen wollen, alles persönlich zu nehmen und alles auf die Goldwaage zu legen, ich glaube, dann sind wir in unserem Job falsch.
Genau, also man muss eine gewisse Empathie vorweisen, sich in die Lage des anderen hineinversetzen zu können, sag ich mal. Das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Und dann, das würdest du wahrscheinlich sofort mit unterschreiben, hilft uns das auch doll, dass wir nicht bei irgendeiner Landmaschinenfirma, sondern bei Firma Wüstenberg arbeiten, wo wir häufig auch die Fluchtmöglichkeiten auf irgendwelche Ausweichmaschinen, Ersatzmaschinen, Feuerwehrmaschinen. Wir haben eigentlich immer die Möglichkeit, auf irgendwas zuzugreifen, was uns aus der Not raushilft. Und das ist ein ganz großes Goodie. Ich sag mal, das bringt einem selber, wenn man wird selber häufig auch unter Druck gesetzt oder setzt sich unter Druck oder wie auch immer was. Und das ist, man hat zu 95% reif, hat man eigentlich immer irgendwie ein Backup und kriegt,
ja,
ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, innerhalb von 24 Stunden, und das wäre in der Regel schon lang, irgendwie eine Lösung, dass der Kunde irgendwie erstmal weiterkommt, und dann ist die Welt auch erstmal wieder ein bisschen in Ordnung, und über den Rest wird man sich immer irgendwie einig. Moin.
Ich sag mal, ja, wir haben ein großes Portfolio. Aber ich habe auch schon bei Kunden auf Maschinen zurückgegriffen. Wenn du treue, gute Kunden hast, so wie du ja auch einer bist, habe ich da auch schon bei Kunden eine Maschine geholt und habe gesagt, Mensch, kann ich die jetzt bekommen? Ich habe da einen Notfall. Und bis jetzt, toi, 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 ich klopfe mal auf Holz, habe ich noch kein Nein bekommen.
Habt ihr so ein, ich sag mal, Lieblingsprodukt oder eine Lieblingsmaschine, die ihr besonders gerne verkauft, wo es euch einfach richtig Spaß macht, über so eine Maschine zu verhandeln, oder ist es am Ende nachher eigentlich egal?
Also ich kann für mich sagen, es ist tatsächlich egal. Natürlich, wir werden bezahlt nach Umsatz, also je größer der Umsatz, umso mehr Geld kommt in die Kasse. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass es alles Spaß macht, um zu verkaufen. Du kannst auch, Lewe wird da hoffentlich mir zustimmen, du kannst das Verkaufen so auch nicht lernen. Du kannst noch so ein guter Kaufmann sein. Du musst einfach Bock haben drauf. Du musst Bock haben, Maschinen zu verkaufen. Sonst oder überhaupt auch mit Menschen umzugehen. Wenn du das nicht hast, dann bist du in diesem Job einfach falsch.
Aber ihr müsst ja dem Kunden dann auch, wie du sagst, das wird nach Umsatz berechnet, trotzdem dem Kunden das Gefühl geben, dass der gebrauchte Gruppenflug, den er jetzt vielleicht kaufen möchte, für euch die gleiche Bedeutung hat wie ein Feldhäcksler oder ein Mähdrescher.
Hat sie auch.
Das ganz klar, kriegt ihr auch immer so rübergebracht, dass es egal, für euch im Kundenkontakt egal ist, wie teuer jetzt die Maschine ist, dass jeder Kunde und jede Maschine
der Kunde ist wichtig,
die gleiche Aufmerksamkeit.
Ja, Das muss auch so sein. Wenn du das nicht machst, wenn du dem Kunden nachher rüberbringst, willst du was, ob du jetzt diese Krüppenfräse kaufst oder nicht, dann das ist mir egal. Das kann es nicht sein. Also du musst jeden Kunden wirklich dementsprechend gleich behandeln. Und das tut man auch.
Also da stimme ich Ralf hundertprozentig zu. Ich glaube, dass es als Vertriebler schwierig ist, wenn man im Prinzip losfährt und sagt, wenn ich das verkaufe, dann hilft meinem persönlichen Portemonnaie das unheimlich doll. Wenn das im Vordergrund steht, ich glaube, dann wird man vermeintlich am Ende des Jahres nicht den höchsten Umsatz haben, als wenn man losfährt und sozusagen, also das Geld, was dahinter steht, erstmal nebensächlich ist. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Und dann ist es grundsätzlich so, dass die kleinen, also sofern man die kleinen Projekte, sag ich mal, im Alltag gut begleitet, sind das im Prinzip auch immer die einem in schlechten Zeiten der Landtechnik oder des Vertriebs, der Landwirtschaft, wie auch immer, helfen, gut durchzukommen. Wenn ich jetzt in guten Zeiten 25 Trecker verkaufen kann und auf alles andere keinen Wert lege und sage, das kann ich im Moment nicht oder wie auch immer, dann wird sich das in schlechten Zeiten oder in schlechteren Zeiten vermeintlich auszahlen. Nur trotzdem schafft man es auch einfach nicht, immer allem gerecht zu werden. Allen und allem gerecht zu werden. Aber grundsätzlich trägt die Größe der Zahl im Prinzip spielt keine Rolle für den Verkauf.
Habt ihr aus eurer langjährigen Berufserfahrung und dem Kontakt mit den Landwirten, die ja nun keine ganz einfache Kundschaft sind, sag ich mal so vorsichtig. Es gibt ja also diesen Spruch, wenn du drei Bauern oder einen Hut haben willst, dann musst du mindestens zwei davon eigentlich totschlagen. Habt ihr da irgendwie so ein Highlight, wo ihr sagt, so, alter Schwede, das war entweder eine wahnsinnig harte Nuss oder was ich jetzt da erlebt habe, das war so mein, das kannst du dir nicht ausdenken, sag ich mal.
Ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Ich hatte dir das ja schon erzählt. Ich habe mal bei Kunden gesessen, wie es so war in der Küche, in der Eckbank. Und es ging um einen Schlepper. Und da kriegten sich Vater und Sohn aber sowas von in die Haare und haben sich da angebirgt, wie, also ich saß in der Mitte, kein Fluchtweg nach hinten und am Tisch konnte ich auch nicht durch, da bin ich zu groß für und hab nach, ich weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Minuten, ich weiß es wirklich nicht mehr, wirklich gesagt, so Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich will hier aus der Ecke raus, bevor ich noch zu Schaden komme und bin dann verschwunden. Das wird mir tatsächlich immer in Erinnerung.
Ja, grundsätzlich hat man von solchen Erlebnissen schon sicherlich ja das ein oder andere, sag ich mal, erlebt. Aber das ist auch wichtig, dass man die wieder vergessen kann, weil wenn man die alle behält, dann verliert man vielleicht auch irgendwann die Lust oder wie auch immer. Das gehört auch irgendwie ein bisschen mit dazu. Natürlich aktuelle oder Evergreens sind natürlich Generationskonflikte zwischen Junior und Senior, wo vielleicht die Frage, wer jetzt das Sagen hat, nicht ganz geklärt ist oder wo sich das auch noch geteilt wird oder wo eigentlich das Staffelholz schon übergeben wurde, aber trotzdem der schon übergeben hat, dann doch noch sehr aktiv die Entscheidung treffen möchte. Das, ich will nicht sagen, das steht auf der Tagesordnung, aber Generationskonflikte sind schon immer ein Thema.
Ja. Obwohl auch das hat sich in der Landwirtschaft verändert, finde ich. Das habe ich früher öfters gehabt, dass also die Generationen nicht unbedingt miteinander liefen. Das habe ich heute tatsächlich seltener. Okay.
Wobei es natürlich auch so ist, dass da ja dann viele, die dann vermeintlich die nächste Generation haben und die sind irgendwie in den 20er oder Anfang 30ern, dann geht das oftmals ja auch, wie wir eingangs besprochen haben, um moderne, aufwendige Technik und da wird dann auch schon mal gesagt, Mensch, das sollst du jetzt mal aber entscheiden, Junior, das hast du jetzt gerade vielleicht irgendwie in der Höhle gelernt oder du bist da mit deinen Berufskollegen vernetzt, wie heute da der Stand der Dinge ist. Das natürlich auch, ne? Klar.
Wir haben ja vorhin so, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, schon mal ein bisschen hin und her geschnackt hier und Thomas sagte so, nee, kaufen ist heute nicht. Meine Frau hat das Scheckbuch zu Hause behalten.
Wieso? Das geht ja nur gar nicht. Also jetzt hier, das war die Voraussetzung.
Wir könnten Valuta auf Montag machen, das wäre kein Problem.
Lebe, das kriegen wir beide hin, ne? Ja.
Die Frage zielt eigentlich mehr in die Richtung, wie ist das eigentlich? Nimmt der Anteil der Frauen so als Unternehmerin in der Landwirtschaft nimmt ja zu. Hat man auch mehr Frauen als Geschäftspartner inzwischen und wie ist das da? Ist das da anders?
Nein, also die Frauen sind ganz, ganz wichtig. Da kann ich vielleicht auch eine ganz kurze Geschichte zu erzählen. Ich saß auch, was ja mein Job ist bei Kunden und diskutierte auch um einen Schlepper und hatte das vorgestellt. Vater und Sohn saßen am Tisch, es war alles friedlich diesmal. Und Mutter stand so am Herd und rührte drin rum, es war vormittags und es ging gegen Mittag. Und ich wollte dann irgendwann, ich sag, Mensch, ist ja jetzt noch Mittag, ich will nur Hus oder ich will ihn nicht von dem Mittag abholen. Und dann sagt, dreht die Frau sich um. Er hatte die ganze Zeit eigentlich wenig sich da eingebracht. Und irgendwann dreht die Frau sich um und sagt zu mir, Herr Mohr, was meinen Sie denn, was ist denn jetzt für uns das Richtige? Und dann habe ich gesagt, so, was ich meine, ist, das und das sollten Sie haben und dann ist für mich gut. Dann guckt sie mich an und sagt, ja, dann bestellen Sie den Mann. Und dann war Ruhe.
Ja, genau, also
aber dann solltet ihr euch ja vielleicht viel mehr noch auf die Frauen einlassen in den Betrieben.
Also Thomas, was soll ich dir jetzt sagen?
Ja, dann weißt du aber auch, dass ihr bei mir jetzt nichts werdet heute mehr.
Ich habe schon mit Tina telefoniert. Und sie hat mir das Gleiche gesagt.
Nee, genau. Frauen spielen natürlich eine ganz große Rolle in der Landwirtschaft oder auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Ob sie nun, ich sag mal, aktiv draußen mit arbeiten oder Kälber füttern oder, ich sag mal, irgendwelche ja, täglichen Hofarbeiten verrichten oder im Prinzip sich um Kinder, Küche oder auch nebenbei arbeiten. Es gibt ja heutzutage wirklich alle Modalitäten und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen verändert, dass das ja auch dass die Landwirtschaft ja auch grundsätzlich einfach heute nicht einfach ist. Und das bedeutet ja auch, dass man als Landwirt, dass es vielleicht unter Umständen auch gar nicht so einfach ist, eine Frau zu finden. Und natürlich stellt man, sage ich jetzt einfach mal so, stellt man ihr dann auch frei oder offen, Mensch, wenn für dich der Weg ist, arbeiten zu gehen und wir stellen zum Beispiel eine Kochhilfe ein oder wie auch immer was, dann ist das erstmal eine Option und trotzdem kann sie eine Entscheidungsgewalt haben, sag ich mal. Oftmals sind die Frauen auch auf jeden Fall stark in die Finanzen mit einbezogen oder auch also Entscheidungsträger im Hintergrund. Das wird doch oft gesagt, Mensch, das soll ich jetzt noch einmal mit der Hausbank absprechen und das ist dann, also die wohnt auch im Haus. und dann kommen wir im Prinzip noch zu dem anderen Beispiel. Die Frau quasi als Chefin oder als Betriebsleiterin, sage ich jetzt einfach mal, die auch eben aktiv draußen arbeitet, so wie die junge Dame da vorne auch, mit denen soll ich gleich auch nochmal ins Gericht und das ist schon so, würde ich mal sagen, grundsätzlich unterschiedlich, dass Männer stehen auf Technik und wenn der Reifen noch eine Nummer breiter geht und die Farbe irgendwie eine Sonderlackierung haben kann und da vielleicht noch ein Bildschirm mehr rein kann oder ein extra Steuergerät nach vorne, ob das alles jemals irgendwie gebraucht wird, ist vielleicht gar nicht immer ganz wichtig, aber dass es da erstmal rankommt, ist wichtig und dass es vielleicht auch noch ein bisschen geiler ist, als wie der Nachbar es hat, spielt manchmal schon auch eine Rolle. Also der gewisse Faktor ist bei Männern schon wichtig. Und da würde ich jetzt mal sagen, sind Frauen oftmals viel rationaler. So, also ich sag mal, der Mann stellt einen Träger zusammen für 150.000 Euro.
Und Mutter stellt nur 100.000 zur Verfügung.
Und der Träger für 150.000 Euro kostet nachher 165, weil der ganze Kram da einfach nur ran muss. Und die Frau sagt, der kostet 150.000 Euro. Das kann aber eigentlich alles raus. Eigentlich brauchen wir das alles gar nicht. Und dann kostet er nachher nur noch 135. Und, Und eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich hat die Frau recht. So, ja.
Also was man sich auf jeden Fall schenken sollte, ist die Frau zu fragen, ist der Chef zu Hause?
So.
Könnte das ja, auch das sein, kann, ja, dass du gleich wieder ins Auto steigen darfst und nach Hause fahren darfst? Ja. Möchte dazu sagen, habe ich noch nicht gehabt.
Aber auch nur, weil du die Frage noch nicht gestellt hast, ne, Ralf, weil du ein langjähriger... Aber
wenn ihr wisst, wer die Finanzen in der Gewalt hat, dann erübrigt sich so eine Frage ja auch.
Absolut.
Und ich kann das voll nachvollziehen, was du gerade sagtest, so dieses... Ja, wir Landwirte haben ja die Situation, uns lobt ja so bei der täglichen Arbeit keiner. Also machen wir das selber. Und dann ist das auch mal über einen großen Trecker. Ich habe ja auch schon mal eine Maschine gekauft, die ich eigentlich nicht brauchte, die Ralf mir aber so schmackhaft gemacht hat, dass ich gesagt habe, oh,
das wiederum zeichnet einen guten Verkäufer
ganz
aus.
Ganz genau das wollte ich damit sagen. Das zeigt, dass ihr an der richtigen Position sitzt, eindeutig, ja.
Ihr wisst dann quasi, an welcher Schraube man drehen muss nachher bei den Kunden, damit sie dann auch zuschlagen, obwohl sie es gar nicht wollen.
Zumindest versuchen wir es.
Also für mich muss ich ganz klar sagen, für mich ist das wichtiger, dass der Kunde nur etwas kauft, was er erstmal auch haben möchte. Also das macht vielleicht auch jeder anders oder da hat auch jeder seine eigenen Erfahrungen oder wie auch immer was. Aber ich fühle mich jetzt nicht dazu berufen, irgendjemand was aufzuschwatzen oder sonst irgendwas. Also der Entschluss des Kaufes muss schon beim Käufer liegen und nicht beim Verkäufer. Also das sehe ich so.
Man versucht ja auch natürlich zu beraten, ganz klar. Und natürlich, Thomas, wenn du jetzt sagst, du willst einen 400 PS-Schlepper haben, würde ich dich fragen, willst du das wirklich? Wenn du sagst, jo, dann kriegst du ihn aber auch.
Ja, wir stehen ja, wie am Anfang schon erzählt, hier live auf der Börler. Und man merkt schon, dass ihr als Verkäufer auch sehr gefragt seid. Also in der Zeit, in der wir jetzt hier gestanden haben, kommen eigentlich permanent Menschen hier an den Stand und klopfen euch auf die Schulter und eigentlich wollen sie gerne mit euch reden. Trotzdem danke, dass ihr euch diese Zeit genommen habt, uns hier nochmal so ein bisschen Einblicke in das Leben eines Außendienstlers oder wie war das vorhin, das Leben des Handlungsreisenden oder so, dass ihr uns da die Einblicke gegeben habt. Ist schon spannend, auch so ein paar Anekdoten mal zu hören, was man so mitkriegt auf den Betrieben. Von meiner Seite vielen lieben Dank und natürlich noch viel Erfolg für den Rest der Börler hier und natürlich auch für die Zukunft. Vielen Dank.
Ja, wir sagen auch vielen Dank, dass wir hier dabei sein durften und hier euch auch natürlich auch noch viel Spaß weiterhin auf der Ausstellung.
Ja, mein Dank auch an euch, vielen Dank und euch auch noch eine schöne Börler. Mockt das gut.
Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön, auch an euch zu Hause an den Endgeräten. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik für die Unterstützung hier auf unserer Tour. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen hier die Börler genießen, wünschen euch weiterhin gute Geschäfte und bis zum nächsten Mal.